Bayern 2. Katholische Welt.
Über 40 Jahre ist sie jetzt her, die sogenannte 68er Revolution, die manchen, die sich inzwischen dem Rentenalter genähert haben, eine aufgewühlte Zeit bescherte. Was ist aus jenen geworden, die damals im bürgerlichen Lager als Gammler, Hippies und Politakteure verschrien waren? Wolf Gaudlitz hat Sepp Kuffer getroffen, der zu jener Zeit der Hippie-Sepp genannt wurde. Die beiden haben darüber nachgedacht, ob es Gemeinsamkeiten gibt zwischen der damaligen Suche der Aussteiger nach mystischer Erfahrung und dem Glauben eines Christen oder ob das eine das andere ausschließt.
Also normalerweise gehört es für eine Rockband gespielt. Zwei E-Gitarren, Bass, Schlagzeug. Aber ich sing's jetzt so zu meiner Klampe, weil ich die eben nur hier hab jetzt. In der Mitte brennt ein Feuer und im Kreis, da sitzen wir und leuchten.
Unsere Augen. 1968 war Sepp Kuffer 20. Er hatte das Abitur hinter sich und beschloss, Hippie zu werden. Eine folgenreiche Entscheidung für einen, der gerne noch etwas mehr vom Leben verstehen wollte. Bürgerliche Statuten wurden streng in Frage gestellt und der Zwang, die Weite zu suchen wie ein Argonaut, war so gewaltig, dass man meinte, dem eigenen Willen seien tatsächlich keine Grenzen gesetzt.
Leuchtend in die Nacht hinaus.
Aufbruchsstimmung 1968. Die Welt der Jugend erschien in einem neuen Licht der Freiheit und die nicht selten von Gurus ausgespuckten Wahrheiten wurden oft herrlich unbedarft aufgesaugt, dass auch sie nur entführten oder verführten. Spiritualität geschah nicht aus dem Logos. Sie entwickelte sich aus einer Modeerscheinung, aus dem Traum des Flower Power Indiens und der forcierten Bewusstseinserweiterung durch den Konsum von Drogen. 40 Jahre später, also im Jahre 2008, ist Sepp Kuffer schon längst kein Hippie mehr. Aber er ist immer noch Maler und Musiker. Darüber hinaus ist er glücklicher Familienvater und Laienprediger in der Erzdiözese Bamberg, solange sein Gottesdienst nicht an eine Eucharistiefeier gebunden ist. Über viele Jahre leitete er ein Altenpflegeheim in Bamberg. Und dann schrieb er auch noch Bücher, geistreich und hochspannend. Bücher, die seine Metanoia, seine Umkehr und zweifelsfreie Hingabe an Jesus und Gott Vater deutlich wiedergeben. In seinem soeben erschienenen Buch »Eine Sehnsucht schlägt uns wund« finden sich im Kapitel »Wie frei war die Freiheit« folgende Worte. 1948 geboren, gehöre ich jener Generation junger Leute an, die sich und der Welt die Frage nach dem Lebenssinn wieder stellen durfte, ohne dass diese ihr aufgezwungen wurde durch Hunger, Bedrohung, einen Feind, eine wahnhafte Ideologie, durch Überlebenskampf. Wer 1948 geboren war, der wurde gelähmt von der Unendlichkeit möglicher Lebensentwürfe.
Licht der Welt, wärme unsere kalten Leiber, in der Nacht mache unsere Glieder tanzen.
Das habe ich irgendwann Mitte der 80er mal geschrieben. Das ist eigentlich eine Vision, ein Bild von der Menschheit, die um dieses Feuer, um dieses Licht Gottes sich bewegt und lebt und es eigentlich letztlich nicht erkennt und auch nicht ertragen kann. Und sie tanzt hin und her auf das Feuer zu und vom Feuer weg.
Ist es vielleicht naiv?
In gewisser Weise, denke ich, ist Mystik immer naiv, weil sie unmittelbar ist. Weil sie eigentlich nicht aus der Reflexion stammt, sondern aus dem unmittelbaren Erleben. Sobald wir anfangen, über Dinge nachzudenken, werden sie dann differenziert und bekommen dunkle und helle Seiten, werden einsichtig und werden gleichzeitig aber auch verstellt.
In einem Kapitel des Buches, das überschrieben ist mit »Welches Wunder haben wir verhindert?« heißt es unter anderem, »Wer aber die Ideen der Kulturrevolution, vor allem der sexuellen Befreiung, hemmungslos und mit schlechtestem Geschmack übernommen, an die orientierungslosen Massen, an die nachwachsenden jungen Leute als Lifestyle verkauft hat, das waren nicht die 68er, sondern es war die Wirtschaft. Unternehmer der großen Medienkonzerne, die Modemacher, die gewaltverharmlosende, Sexobjekte verramschende Unterhaltungsindustrie. Sie sind es bis heute und sind es immer schamloser. So also spricht, so schreibt einer, der das Leben über einige Jahre bis zum Exzess ausgekostet hat, weil er letzten Endes damals noch hilflos war.
Ja, was wir damals gesucht haben, war, glaube ich, allen nie so wirklich klar. Und so sind wir auch folgerichtig in dieser Hippie-Zeit ja eigentlich schon bei vagen Vorstellungen von einem Gott angekommen, von einem Lord, der die Menschen zusammenführt, der sie befreit, der sie aus diesen Zwängen und diesen Strukturen, ganz speziell dieser 68er und 70er Jahre befreit. Gibt uns ein neues Land, haben wir damals gesungen und damit gemeint, dass wir in der Lage wären, einfach aus unseren Kräften heraus eine neue Gesellschaft aufzubauen, die nach ganz anderen Gesetzen und Prinzipien funktioniert.
Das ist kläglich gescheitert.
Scheitern erscheint immer kläglich. Wobei ich denke, dass Scheitern meistens eine Chance ist, Dinge neu wahrzunehmen, dieselbe Welt vielleicht aus einer ganz anderen Perspektive wahrzunehmen.
Sepp Kuffers Buch »Eine Sehnsucht schlägt uns wund« von der 68er Revolution zum Evangelium ist ebenso aufschlussreich wie sein Titel spannend. Und hat man sich dann bis zum Ende durchgearbeitet und verstanden oder bestätigt bekommen, mit welcher Freude das Leben zu nehmen und zu leben ist, zuckt man im Nachwort noch einmal zusammen, wird wundgeschlagen, wenn man auf der vorletzten Seite liest. Oder schmerzt nur die Sehnsucht nach dem Eros der versunkenen Jugend? Im Pflegeheim, in dem ich arbeite, singt man mit zittriger Stimme das Lied »Schön ist die Jugend«, mit der resignierten Feststellung, sie kommt nicht mehr. Wenn du siehst, was Menschen bleibt vom einstmals prallem Leben, könntest du schon sehr deprimiert werden.
Ja, ich habe ja viele Jahre im Seniorenheim gearbeitet. 35 Jahre insgesamt im Pflegeberuf. Da ist man natürlich konfrontiert mit dem Verlöschen des Lebens. Da kann man dann gar nicht mehr so einfach so sich des christlichen Wortschatzes bedienen und sagen, dieses Leben ist ja bis zuletzt von unendlichem Wert, denn augenscheinlich ist es ja ganz anders. Ich bin jetzt schon ein bisschen blockiert.
Habe ich Sie jetzt zerschmettert mit diesem Nachwort?
Ja, wenn das gleich so mit diesem Aspekt losgeht, bin ich schon ein bisschen hilflos. Ja, diese Vergänglichkeit und Sterblichkeit, das Kranksein, das Altern, das Sterben, das ist was sehr, sehr Konkretes, was sehr Reales. Und wir können uns da nicht mit christlichen Glaubenssätzen davon befreien oder uns davon täuschen lassen, dass es schrecklich ist. Und ich denke, mit dieser Schrecklichkeit kommen wir eigentlich in die Dimension, in der sich die Begegnung mit dem lebendigen Gott eigentlich abspielt. Da geht es nämlich wirklich um Tod und Leben und nicht um eine Glaubensideologie.
Wenn man wartet, bis die letzte Minute geschlagen hat, natürlich hat man noch Gelegenheit umzukehren, Metanoia, aber es ist ein bisschen spät. Gott wünscht doch, dass sich die Sehnsucht vorher schon um die Ohren geworfen wird und wir uns daran wundschlagen.
Ja, so ist es. Und ich wünschte mir, dass die Menschen die Chancen, die ihnen dieses Wundgeschlagenwerden im Leben gibt, dass sie die nützen möchten. Man sollte einfach sein Gesicht dieser Wirklichkeit zuwenden und sagen, was will eigentlich diese Wirklichkeit, die wir vielleicht Gott nennen dürfen, was will sie von mir, warum erfahre ich das jetzt? Und sich dann auch rückhaltlos in diese Kluft hineinbegeben, in diese Frage hineinbegeben, dieses Leiden ernst nehmen und schauen, was sich damit eigentlich auch verändern könnte.
Wir sind umhüllt von prallem Leben. Liegt es daran, weil wir zittrige Stimmen haben bereits? Das pralle Leben sind die singenden Vögel, bevor der Tag sich wieder mal zur Neige legt?
Ja, ich denke, dieser Kontrast zwischen der Erfahrung von Leid und diesem prallen Leben, das ist etwas, was man zum Beispiel als junger Mensch im Pflegeberuf erstmal auch so kennenlernt und so erfährt. Für mich war die erste Erfahrung als Zivildienstleistender mit dem Tod konfrontiert zu sein. Die hat mich sehr verändert. Damals habe ich einen verstorbenen Menschen, den ich länger gepflegt hatte, den ich kannte, in Aufbahrungsraum in den Keller gefahren und kam an einem Kellereingang vorbei und draußen prasselte ein heißer Frühsommertag im Juni. Und Da waren die Insekten und die Vögel unterwegs, die Leute gingen spazieren, Kinder haben gelacht und ich hatte vor mir diesen gerade verstorbenen Menschen. Und da ist mir das erste Mal aufgegangen, was für ein furchtbares und zugleich aber auch wunderbares Geheimnis der Tod ist.
Es ist ein lauer Frühlingsabend. Die Vögel singen aufgemuntert zur Nachtruhe, haben mit dem Tag und lange noch nicht mit dem Leben abgeschlossen. Ein Kreislauf der Natur, aus der das Sehnen nach dem Wiedererwachen so selbstverständlich klingt, wie die Freude darüber, dass man am Leben ist. Noch. Erinnerung jetzt. In den wilden 60er und 70er Jahren blühte der Anspruch der Liebe aus einem Ausspruch, der wie ein Mantra klang. Make love, not war.
Ja, die Liebe haben wir damals schon so wahrgenommen. Die Liebe als innerste Energie aller Wirklichkeit.
Die kam aber aus den Drogen, die kam nicht aus dem Korintherbrief.
Die kam damals noch nicht aus dem Korintherbrief. Ich meine, aus dem Korintherbrief kommt sie auch heute nicht. Die kommt heute schon auch aus der Wirklichkeit.
Wir reden jetzt von welcher? Von der fleischlichen Liebe oder von Agape?
Wir reden von es gibt, glaube ich, nur eine. Ich denke, es gibt nur eine Liebe. Es gibt höchstens verschiedene Gefühlsregelungen. Es gibt verschiedene Adressaten von Liebe. Es gibt verschiedene Beziehungen, in denen Liebe geschieht. Ja, es ist also die Liebe zu meiner Frau oder die Liebe zu Kindern oder die Liebe zu meinem Beruf.
Die Liebe zu Gott, zu Jesus. Das ist die Liebe, von der Sie reden.
Das ist die Liebe, von der ich rede und die ist, denke ich, aller Liebe zu innerst.
Sie haben jedenfalls erfahren dürfen, make love, no war. Das hat Ihnen nicht Genüge getan. Und dann kommt so etwas wie eine Erleuchtung.
Ja, wobei meine Erleuchtung die andere Seite von der Erfahrung meines Niedergangs war, also meines Scheiterns eben. Ich habe in dieser Situation, in der ich gemerkt habe, dass ich so nicht weiterleben kann, dass eigentlich mein Lebensentwurf zerbrochen ist, dass auch in gewisser Weise meine Seele, mein Körper geschädigt waren, habe ich eigentlich alles in eine Waagschale geworfen und habe damals auf die Anregung eines evangelikalen Predigers hin mein Leben Jesus ausgeliefert und habe alles auf diesen einen Namen gesetzt. Das Entscheidende damals war die Bibel. Ich hatte Menschen, die haben mir die Bibel nahegebracht als das Wort Gottes. Und darin habe ich dann geforscht, wochenlang, monatelang. Die Bibel war für mich damals Quelle des Lebens. Und mir ging es da ähnlich wie Martin Luther. Ich habe eigentlich mit der Lektüre des Römerbriefes, vor allem die Kapitel 7 und 8, habe ich verstanden, was das ist mit dem Menschen und seiner Erlösung, seiner Rettung. Früher haben wir versucht, selber zu einer Erleuchtung zu gelangen und hat da alles Mögliche unternommen, eben bis hin zu Drogen. Und plötzlich musste ich die Erfahrung machen, wir sind als Menschen Kinder der Sünde und wir werden nie anders werden. Aber wir sind durch Christi Tod erlöst, wir sind in seinen Tod hinein getauft und wir sind mit ihm auch auferstanden und neu geboren. Das war für mich die zentrale Erfahrung und von da aus hat sich mein Leben eigentlich vollkommen neu entfaltet. Und erst in den letzten 10 Jahren nehme ich erst allmählich auch wieder im Besitz, was vorher war. Also ich versöhne mich auch mit meiner Vorgeschichte. Ich denke, das kommt ja in meinem Buch auch zum Ausdruck.
Jetzt schreiben Sie in Ihrem Buch auch von den falschen Predigern. Das setzt ja immer voraus, dass wir die Wahrheit erfasst haben, dass wir glauben, die Wahrheit erfasst zu haben und dass wir damit sagen, aber die anderen grenzen wir aus.
Ich würde überhaupt niemanden ausgrenzen, weil mir das gar nicht zusteht. Ich denke mir, Gott hat mit jedem Menschen seine eigene Wahrheit. Und jeder Mensch kann auch im Dialog mit Gott oder in der Auseinandersetzung mit dem lebendigen Gott seine eigene Wahrheit finden. Die können wir von außen überhaupt nicht beurteilen. Wir wissen nicht, wann und wo und warum irgendein Mensch die Wahrheit erkennt. Ob er sie schon erkannt hat oder ob er sie erst erkennen wird. Das wissen wir doch alles gar nicht. Wenn ich also von den falschen Hirten spreche in dem Buch, ja, das ist ein bisschen so meine Auseinandersetzung mit der Esoterik, mit so bestimmten Strömungen, die auch für mich also auch mir rückwärtsgewandt erscheinen, dass man jetzt gerne wieder an alte Kräuterhexen anknüpfen möchte und an wunderbare Germanensagen. Ich weiß, da gibt es eine Auseinandersetzung. Natürlich die Natur heute wieder zu ihrem Recht kommen zu lassen, der Natur keine Gewalt mehr anzutun, wie es gerade durch eine christianisierte Gesellschaft, die heute den Profit als das höchste Gut ansieht, Das alles ist ja in einer christianisierten Gesellschaft entstanden. Und dass man hier Gegenbewegung mobilisiert und sagt, lass uns zurückkehren zu diesen natürlichen Bezogenheit, da denke ich nur, die hat es nie gegeben.
Woher kommt die Sehnsucht, die uns Wunsch legt?
Die Cherubim.
Genau.
Das bezieht sich so ein bisschen auf unsere Erfahrungen in dieser Hippie-Zeit, in unserer Landkommune. Wir haben ja durch den Gebrauch dieser psychedelischen Drogen Ahnungen bekommen, dass diese Wirklichkeit also viel komplexer, viel intensiver ist, als wir das im Alltagsbewusstsein wahrnehmen. Und da ist schon etwas herübergeströmt oder hat sich geöffnet, was man eigentlich auch nicht wieder vergisst. Man kann es nicht vergessen, selbst wenn man es wollte. Und dieser Blick an dem Cherub vorbei, an dem Cherub, der an der Paradiespforte steht, der darüber wacht, dass Menschen auf diesem Weg nicht mehr ins Paradies zurückgehen können, dieser Cherub schlägt uns. Der schlägt uns tatsächlich auch wund. Denn diese Sehnsucht, diese unsere alltägliche, oft so graue und so normierte Alltäglichkeit zu durchstoßen, diese Sehnsucht des Menschen ist uralt. Sobald wir uns zu sehr den Pforten des Paradieses nähern wollen, kriegen wir eben was ab von diesem Engel, einen Schlag von diesem Feuerschwert.
Wo ist der Wundgeschlagene?
Da gibt es zwei Arten von Wundsein. Also die eine ist die, dass wir uns selber Verwundungen zufügen, indem, wie ich meine, irrigen Glauben, wir könnten uns damit der Heiligkeit des Heiligen nähern. Wir können ein bisschen mehr daran teilhaben. Oder wir können einen Weg ebnen, um vor Gott gerecht zu sein.
Der Heilige ist Jesus.
Der Heilige ist für mich der Ewige. Der Ewige, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, den wir Christen unseren Vater nennen dürfen. Denn ich bin der Lebendige, ich bin der Seiende. Ich bin der bei euch sein wird alle Tage bis an der Weltende. Ich bin das Leben selber, ich bin euer Leben, ja. Aber dieses Leben ist trotzdem offen. Es ist verwundbar. Es kann solche Zweifel bringen. Es kann mich so, dieser Glaube kann mich so auf den Boden bringen. Es kann mich so in die Tiefe stürzen. Ich sage ganz ehrlich, das will ich auch. Ich will mit Gott so leben. Ich will mit ihm auch hadern. Ich will mit ihm ringen. So wie Jakob, das ist eine der wundervollsten Stellen in der ganzen alten Schrift, dass Gott mit Jakob ringt und sich von ihm besiegen lässt. Es ist auch wieder ein Hinweis auf dieses Wachsen Gottes mit den Menschen. Und jetzt ringt der Allmächtige, ringt mit seinen Geschöpfen, dass er von ihnen erkannt wird. Und das ist für mich Wahrheit. Das spiegelt sich für mich Wahrheit wieder. Und so ist es auch, wenn man als Mensch aufrichtig lebt, wenn man seine Kinder erzieht. Dann ringt man mit ihnen. Dann kommt man nicht aus irgendeiner Machtposition runter und sagt, ich weiß alles, ich kann alles erklären. Und wenn ihr nicht werdet wie ihr, dann seid ihr verloren. Und genau das steckt für mich in diesem evangelikalen Christentum irgendwo so drin. Das hat auch was ganz Brutales. Wenn ich dir nicht die frohe Botschaft bringe, dann bist du verloren. Überleg mal, was das für ein Wahnsinnsanspruch ist, den kann ich nicht leben. Also mein Anspruch als Christ ist der, ich will mit den Menschen leben, ich will mit den Schwächsten, die um mich herum sind, ihre Schwachheit teilen.
Licht der Welt, wärme unsere kalten Leiber. In der Nacht, ach, mache unsere Glieder tanzen. Wärme uns.
Am nächsten Morgen. Die Vögel singen anders als am Abend. Der Tag beginnt, als sei es ein Vergnügen, ihm Tribut zu zollen. Wenn man das Gefühl hat, man habe das Leben gemeistert, sich bemüht, die Gesetze der Heiligen Schrift einzuhalten, man habe ganz im christlichen Sinne Mensch sein dürfen, kann das bedeuten, es sei gelungen, sich ein bisschen an diesem Paradieswächter mit dem Feuerschwert vorbeigemogelt zu haben?
Nee, das würde ich nicht so sehen. Ich habe mich in gewisser Weise mit dem Cherub versöhnt. Ich weiß, warum er da steht und dass er da stehen muss und kann das so akzeptieren. Und er ist mir auch freundlich zugewandt, weil er weiß, dass ich nicht mehr versuche, irgendwie seitlich an ihm vorbeizukommen.
Sieht man dann noch das brennende Schwert?
Das brennende Schwert, das ist immer präsent, ja. Das hat man in seinem Alltag, in seinen Begegnungen, in seinen Beziehungen, das hat man auch in sich selbst, das hat man auch in Bezug auf das Erfahren eigener Gesundheit oder Krankheit. Da ist immer diese Verwundbarkeit da und dieser Hinweis, dass wir auf diesem Weg, der uns hier auf der Erde gegeben ist, einfach nicht ins Paradies zurückkehren werden.
Jetzt symbolisiert ja das Feuer eigentlich die totale Vernichtung, das Auslöschen, die Gehenna. es gibt keine Wiederkehr. Jetzt, wenn Sie zurückdenken an Ihre Vergangenheit, die brennen Sie ja nicht aus, die beschreiben Sie ja. Und ich beziehe mich hier auch auf ein Zitat oder eine Fragestellung, die essentiell ist für diese Sendung auch. Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen der damaligen Suche der Hippies und Aussteiger nach mystischer Erfahrung mit dem Glauben eines Christen? Oder aber schließt das eine das andere aus?
Ich denke, die Gemeinsamkeit ist eben genau diese Sehnsucht. Denn diese Sehnsucht nach dem Durchdringen dieser Oberfläche, die wir erfahren als Wirklichkeit, dieses Durchstoßen in das reine Sein hinein, in den Feuerglanz der Wirklichkeit. Diese Sehnsucht war schon so eine Ursehnsucht, die, denke ich, in der Hippie-Zeit nach dieser Dominanz des Wirtschaftswunders und seiner Gesetze, die da so aufgebrochen ist und wo diese Glut, diese Farbigkeit, diese Sehnsucht nach neuen Formen der Gemeinschaft, nach neuen Formen kreativen Tuns, nach diesem unbedingten Zusammenleben als Family damals, als neue Gemeinschaft von Menschen. Das sind ja Vorahnungen dessen, was uns das Reich Gottes verheißt, wie es uns in der Schrift verkündet wird. Und wir mussten eben daran zerbrechen, weil es so hier noch nicht möglich ist. Um dahin durchzubrechen, brauchen wir unser ganzes Leben, brauchen wir die Wirklichkeit, in die wir gesetzt sind, müssen wir die Pflichten und die Aufgaben verstehen, die wir haben, und müssen sie ergreifen und müssen uns völlig hinein investieren in dieses Leben. Da gibt es auch keinen Weg hinaus. Diese Sehnsucht endet nicht damit, dass ich mich Gott zuwende. Er erfüllt hier auf der Erde nicht alle meine Sehnsucht. Ich sage mal, es ist ein Unterschied wie zwischen Umherirren und Pilgern. Wo wir uns jetzt befinden, nachdem wir uns Gott zugewandt hat und er sich uns und wir in ihm anfangen zu leben und auf ihn zu entwickeln. Was wir da erfahren, das ist diese Pilgerschaft, von der die Kirche ja gerne spricht, dass sie eine pilgernde Kirche ist. Das habe ich erst in den letzten Jahren auch verstanden, was das heißt. Viele Klärungen entstehen einfach auch nur durch Konflikt. Das ist ja auch so was, dass wir immer versuchen, Konflikte ausklammern zu wollen. Konflikte sind Leben letztlich, ja. Und Konflikte bewegen uns und motivieren uns, Lösungen zu finden. Der Ausgangspunkt war ja die Sehnsucht, die, ich sag mal, einem Leben, das noch keine Erfahrung von diesem lebendigen Gott hat, also noch keinen bewussten Bezug auf ihn nimmt und sich ihm stellt. Aber es gibt in diesem Leben bereits die Sehnsucht danach. Und wenn man sich auf diesen Gott einlässt, verschwindet deswegen nicht die Sehnsucht. Aber sie führt uns einfach in eine bestimmte Richtung. Und das ist dann das, was ich als Pilgerschaft bezeichnen würde. Das heißt, wir sind auf dem Weg und es werden uns auf diesem Wege unendlich viele Dinge begegnen und geschehen. Sie haben alle eine Bedeutung. Wir sind immer für irgendjemanden von Bedeutung und jeder Mensch, der uns begegnet oder jede Situation, die uns begegnet, jede Veränderung, die wir erfahren, hat eine Bedeutung auf diesem Pilgerweg und hat eine Botschaft, ein Signal für uns. Und die Frage ist, was fangen wir damit an? Wie wird unser Leben so, dass es auch eine gemeinsame Pilgerschaft wird? Dass wir uns mit den Menschen, die uns gegeben sind, mit denen wir diesen Alltag zusammenleben, wie wir mit diesen Menschen zusammen auf diese Pilgerschaft gehen? Nehmen wir uns gegenseitig mit oder lassen wir welche stehen am Weg? Denken wir, Menschen sind wichtig oder nicht so wichtig? Was werden Prioritäten in unserem Leben? Ich meine, wir müssen ja alle auch in einem Wirtschaftssystem leben und wir müssen alle in einem Gesundheitssystem leben. Wir leben in Systemen und Strukturen. Was machen wir damit? Wie empfinden wir die? Lehnen wir die ab? Versuchen wir sie zu heiligen? Und ich denke, das ist eigentlich der Weg der Schöpfung. Und dazu sind wir Menschen vielleicht überhaupt da, dass wir diese Schöpfung, dieses Universum heiligen, dass wir es verwandeln, dass wir es, indem wir auf diesem Pilgerweg sind, gemeinsam, dass wir es segnen. Segnen heißt für mich, dass wir allem in einer Haltung des offenen Lebens begegnen, dass wir freundlich begrüßen, was auf uns zukommt, dass wir großzügig sind, dass wir ein offenes Haus haben, dass wir fördern, was Menschen gut tut.
Was auch immer subjektiv ist,
ist leider. Ist natürlich subjektiv, ja. Ich war ja 27 Jahre lang, hatte ich Personalverantwortung für bis zu 140 Mitarbeiter. Und da ist es eine ganz enorme Aufgabe des Segnens, also den Menschen, mit denen man zu tun hat, auch als Mensch zu begegnen, das Leben auch mit ihnen zu teilen, zu versuchen, sie zu verstehen, auch wenn man manchmal Dinge umsetzen muss, die auch nicht jedem gefallen, aber dann zumindest immer zu versuchen, so transparent zu sein, dass Entscheidungen doch irgendwo auch verstanden werden können. Und dass man vor allem nie Menschen degradiert zu irgendwelchen Gegenständen, die man rumschiebt, wie Figuren auf dem Schachbrett, ohne zu merken, dass sie eben auch empfindliche Menschen sind. Und sie nie zu verletzen, das war eigentlich immer meine Absicht. Und ja, auch daran kann man scheitern.
Die Glocken verklingen, der Morgen tut es auch. Dann setzen wir einen Punkt. Ja. Mit welcher Sehnsucht?
Sehnsucht
nach dem Verbandskasten.
Nach dem Verbandskasten? Wie, warum Verbandskasten?
Eine Sehnsucht schlägt uns wund.
Nee, ich denke ja, dieser Verwundung entgehen wir ja nicht. Das wissen wir, da hilft auch der Verbandskasten nichts. Aber
selbiger könnte ja die Bibel sein.
Richtig, das wollte ich gerade sagen. Ja. Aber
das wäre ja doch mal was. Man sollte im Auto mal zwei Verbandskästen haben. Einen mit der Bibel, einen der Heiligen
dem,
Schrift.
Einen mit dem roten Kreuz und einen und, mit dem schwarzen Kreuz.
Und der andere, naja, schwarz wäre schon wieder so todbringend. Aber nicht für den Notfall, wenn man jemanden verbinden muss, sondern bei einer Kontrolle. Und den öffnen, wo die Heilige Schrift drin ist.
Ja,
und dann darauf warten, dass man Buße dafür zahlen muss.
Weil er nicht aktuell ist.
Also dann haben wir es doch, glaube ich. Die Sehnsucht ist doch nach wie vor das Suchen im Wort, die Logik, der Logos.
Ja, es ist aber vor allem die Verwirklichung des Wortes im Alltag. In dem, was mir jeden Tag zu leben aufgegeben ist. Ja, da ist es der ideale Verbandskasten.
Was sagen wir dann jetzt? Vergelt's Gott oder grüß Gott?
Ja, nachdem wir auseinandergehen, sage ich dir jetzt, vergelt's Gott.
Grüß Gott.
Eine Sehnsucht schlägt uns wund, vom 68er Mythos zum Evangelium. Sie hörten eine Sendung von Wolf Gautlitz, Redaktion Wolfgang Küpper. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören wollen, besuchen Sie uns auf unseren Internetseiten. Unter bayern2.de ist die katholische Welt digital gespeichert, auch zum Herunterladen auf Ihren MP3-Player.